Andreas Sandfoss leitet das Institut SIDEMA und mit ihm sprechen wir über die Grundlagen des Deeskalationsmanagements. Sie bilden Mitarbeitende von Unternehmen, Einrichtungen und Behörden aus im Umgang mit verhaltensauffälligen Kunden. Wie groß ist der Bedarf nach Deeskalationstraining? So.
Extrem groß und auch wachsend weiterhin. Große Anbieter, Deutsche Bahn, Sparkassen, teilweise Jugendhilfeeinrichtungen, Psychiatrien, Gefängnisse. Ich arbeite recht regelmäßig mit Gerichtsvollziehern, Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern. Mhm. Also ein sehr breites Band. Und was alle gemeinsam haben, ist, dass wir ansteigende Zahlen haben. Mhm. Das bedeutet, die Menschen sind konfrontiert mindestens mit Beleidigungen. Also 80-90% derer, die ich gerade angesprochen habe, werden beleidigt. Und ein nicht geringer Prozentsatz wird geschlagen, getreten, angespuckt. Und da sind wir in so einem Bereich nicht von 10-20%, sondern zwischen 50-70%. Da gab es vor kurzem nochmal eine Erhebung. Und besonders Polizisten sind gefährdet, besonders Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind gefährdet zwischendurch, wenn die gerade in Corona-Zeiten auf Menschen treffen, die ja, mit Aggression geladen sind, die unzufrieden sind, ist die Gefahr relativ hoch, dort auch verletzt zu werden.
Also Sie hatten das gerade auch schon gesagt, also die Aggression gegenüber den Mitarbeitenden von öffentlichen Einrichtungen, die hat zugenommen.
Definitiv. Ja. Es gab eine Erhebung und die Polizei führt mittlerweile eine Statistik, weil es nicht nur zu Beleidigungen oder zu Verletzungen kommt, sondern auch mit Waffeneinsatz. Also ein erhöhter Einsatz von Messern zum Beispiel, es wird gerade gemessen. Mhm. Also zumindest die Polizei in NRW führt da eine Statistik und die wird uns natürlich nochmal Aufschluss geben, mhm, was da alles so generell passiert.
Okay. In Ihren Kursen lehren Sie Methoden zur Deeskalation. Was verstehen Sie unter dem Begriff Deeskalationsmanagement?
Wenn ich in eine Einrichtung gehe, zum Beispiel in einer Intensivgruppe oder ich arbeite in der Psychiatrie mit gewaltbereiten Menschen teilweise auch, dann frage ich die Mitarbeiter, wie seid ihr vorbereitet auf die Situation, die dann kommt? Wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, wenn euer Frontalkortex völlig gelähmt ist und ihr nur noch auf drei Arten reagieren könnt. Einfrieren, wegrennen oder kämpfen. Mhm. Was könnt ihr tun? Was sind so die ersten Schritte? Wie bereitet ihr euch vor auf die Situation, wenn ihr nicht mehr gut denken könnt? Gibt es Abläufe? Gibt es Absprachen? Gibt es Alarmsysteme? Gibt es irgendwas oder gibt es eine Methodik, die ihr gemeinsam trainieren könnt, damit ihr in der Situation nicht erst überlegen müsst, sondern sofort auf Abläufe zugreifen könnt, die ihr vorher trainiert habt, dass ihr kommunizieren könnt, dass ihr wisst, was ihr wie tun müsst, wie ihr die Situation verlassen könnt. Das verstehe ich unter Deeskalationsmanagement. Das ist immer eine systemisch eingebettete Form der Intervention. Das bedeutet, die Einrichtung übt das gemeinsam, die Leitung steht dahinter, die weiß auch davon und die proklamiert das auch. Und damit ist es dann auch für jeden neuen Mitarbeiter, für jede neue Mitarbeiterin leicht zu wissen oder zu erkennen, okay, so wird hier gearbeitet.
Mhm. Und das sind, kann ich mir jetzt vorstellen, auch irgendwo Abläufe, die trainiert werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man einmal ein Training macht, das muss ja dann auch wiederholt werden.
Ja, das ist die große Gefahr dabei. Es gibt viele Einrichtungen, die bestellen sich dann einen Krav Maga oder eine Karate-Trainer, eine Trainerin und machen dann einen Tag Training. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Also es macht gar keinen Sinn, weil das, was wir trainieren, muss eingebettet sein. Es muss wiederholt werden. Also ich komme für ein paar Tage, etabliere das, komme nochmal, etabliere es nochmal. Das heißt, es braucht auf jeden Fall einen Durchlauf, sonst wird es auf gar keinen Fall funktionieren. Dieses Gefühl von, ich kaufe mir einen Kampfkunsttrainer, das gereicht einen Tag. Dann hat man so ein Gefühl von, jetzt kann ich was und in 4 Tagen habe ich es vergessen. Mhm. Und es geht ja auch nicht um Kämpfen.
Ja. Was sind wichtige Aspekte, um erfolgreich zu deeskalieren?
Zuerst muss ich wissen, wie ich funktioniere, in welchen Situationen ich wütend werde, in welchen Situationen ich vielleicht sogar zur Eskalation beitrage. Ich muss Methoden kennen, ich muss Zugänge finden, ich muss Körpersprache lesen können. Mhm. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt eine Ausbildung zur Mikromimik gemacht. Das heißt, ich kann relativ gut auch im Gesicht erkennen, was gleich passieren kann. Mhm. Das heißt, kleine Aspekte am Körper, die mir vielleicht Hinweis darauf geben, dass ich ein bisschen aufpassen muss, dass ich vielleicht einen Schritt zurück mache, vielleicht ein bisschen freundlicher nochmal werde oder vielleicht sogar die Situation verlassen muss, weil es kurz vor der Eskalation steht.
Mhm. Jetzt hatten Sie das eben gerade schon gesagt, man muss vor allen Dingen auch erstmal sich selbst kennen. Also das heißt, wie wichtig ist die Reflexion des eigenen Verhaltens, gerade eben auch in Stresssituationen, was Sie nämlich vorhin auch gesagt haben, wenn in so einer Situation gar nichts mehr funktioniert, um eben auf deeskalierende Personen überhaupt reagieren zu können.
Ja. Also wenn ich jemand bin, der eine Binnenproblematik mitbringt, also der irgendwelche Situationen gehabt hat in der Vergangenheit, in der Biografie, die zu Frust geführt haben, die dazu geführt haben, dass ich mich unterlegen gefühlt habe, dann kann das durchaus sein, dass ich in meinem Arbeitsbereich kompensiere. Also diese Konflikte, die ich vorher nicht lösen konnte, übertrage in meinen Arbeitsbereich und dann auf Menschen treffe, die sich nicht gut wehren können, weil ich eine Machtposition habe und diese Machtposition nutze, um mich selbst aufzubauen. Das ist natürlich der schlechteste Weg. Mhm. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, wer bin ich, wie funktioniere ich und diese Dinge sollte ich heilen vorher im Rahmen von Therapie oder Coaching, damit mir das nicht um die Ohren fliegt. Es muss ja nicht bedeuten, dass jeder eine Therapie machen muss jetzt, aber das heißt, ich muss meine Punkte kennen und sie reflektieren und wissen in der Supervision, wie ich damit umgehe.
Mhm. Ja. Teilweise ist ja verhaltensauffälliges Verhalten sogar auch krankheitsbedingt. Wie lässt sich das erkennen und wie sollte in so einer Situation reagiert werden?
Ich bin immer ein großer Freund von immer freundlich, also immer zugewandt. Und wenn ich feststelle, ich habe das manchmal, wenn ich zum Beispiel für Busunternehmen arbeite oder für Bahnunternehmen, die treffen manchmal auf demente Menschen. Und einen dementen Menschen kann ich daran erkennen, dass er ein bisschen verwirrt wirkt, mit klaren Elementen dazwischen. Also dann denke ich manchmal, okay, alles in Ordnung. Und dann dauert es ein paar Minütchen und dann ist wieder was ganz anderes da. Dann spricht die von ihrem Mann, der schon vor 20 Jahren gestorben ist oder ist ganz verunsichert oder fühlt sich bestohlen oder was auch immer da sein mag. Was da gut funktioniert, ist entschleunigen, ganz langsam werden, freundlich sein, zugewandt sein. Und ich hatte eine Situation mit einer Kundenberaterin, die sagte, ja, was mache ich? Dann hat die gerufen, der Heribert war ja schon tot. Dann habe ich gesagt, okay, das ist erlaubt, auch mal zu sagen, ja, der Heribert kommt gleich. Der kommt, der ist doch noch zur Toilette, der kommt gleich, machen sich keine Sorgen. Und in dem Moment wird die Frau ruhiger, weil sie dann merkt, ach, guck mal, der ist zugewandt und der will nicht gegen mich kämpfen und ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen genauer hinschauen. Wenn ich auf jemanden treffe mit einer Psychose oder Neurose, der in seiner eigenen Welt unterwegs ist, auch da geht Freundlichkeit, Zugewandtheit, kurze, klare, freundliche Sätze ein bisschen begleiten. Manchmal kann ich oder muss ich gar nicht helfen, weil es zu keiner Tat kommt oder nichts schwierig ist, sondern ich muss dann vielleicht manchmal auch die Kunden, die daneben sitzen, kurz beruhigen und sagen, alles in Ordnung, ich habe ein Auge drauf und machen sich keine Sorgen, es wird gut.
Ah, okay, auch schön, ja. Mhm. Sie hatten mir erzählt, gerade eben, als Sie hier auf dem Weg zu uns waren, Berlin ist ja schon auch ein bisschen verrückt, dass Sie hierher gekommen sind und jemand irgendwie ein Schild abgerissen hat.
Verkehrsschild und hat so Elektroboards umgeschmissen.
Ja. Genau. Was ist das, also bei dieser Situation, wie kann ich da reagieren?
Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin heute Polizist, und der bin ich ja nicht, dann könnte ich jetzt hingehen, könnte versuchen, mit denen zu reden. Was wird nicht funktionieren? Also erkennbar war, der hat mit sich selbst gesprochen, der war in seiner eigenen Welt, der war irgendwie sauer auf irgendwas und dieses Sauersein hat er kompensiert durch irgendwelche Sachen abreißen. Wenn ich jetzt Beteiligter des Konfliktes sein will oder muss, als Polizist muss ich ja wahrscheinlich was tun, dann brauche ich eine Übermacht von Leuten, ne? Einer, der spricht, zwei, die absichern und dann kann ich gucken, wie ich mit dem ins Geschäft komme. Entweder es wird jetzt wieder ruhiger und er hat sich entspannt sich oder er ist fremd- oder eigengefährdend und dann müssen wir gucken, wie wir da weiterarbeiten oder welche Menschen da hilfreich sind, um ihm weiterhelfen zu können. Ich würde einer Privatperson nicht empfehlen, dahin zu gehen. Weil ich habe es beobachtet aus der Entfernung. Ich habe gesehen, der hat gar keinen Kontakt zu niemandem, der hat keinen Blickkontakt zu niemandem. Mhm. Der ist in seiner komplett eigenen Welt. Und wenn ich von außen in seine Welt einsteige, in dem Fall wäre es so gewesen, wäre ich zum Feind geworden. Mhm. Und das heißt, Abstand halten, hingucken, wenn er mich nicht gefährdet, andere nicht gefährdet, muss ich erstmal nichts machen. Wenn es schlimmer wird, kann ich immer noch die Polizei rufen, die dann auch mit zwei, drei Leuten gucken, wie sie da in Kontakt kommen.
Spinnen wir diese Situation jetzt mal noch ein bisschen weiter. Was ist, wenn draußen im öffentlichen Raum mir jetzt irgendwie jemand nicht mal nur verbal, sondern auch irgendwie körperlich versucht, irgendwas zu machen? Was würden Sie da raten?
Es gibt so einen Dreischritt, den wir auch lernen in den Kursen. Das nennt sich Sehen, Urteilen, Handeln. Und ich muss unterscheiden zwischen zwei Situationen. Werde ich angegriffen, irgendwo im Park, dann muss ich mich verteidigen. Das heißt, ich muss gucken im Rahmen meiner körperlichen Möglichkeiten, was ich am besten kann. Kann ich ihn kurz schocken? Kann ich rennen? Kann ich sonst etwas tun? Mhm. Wenn das irgendwo im öffentlichen Raum ist und ich weiß nicht so ganz genau, was passiert hier gerade, ich finde es aber komisch, der ruckt so nah heran und ich finde es seltsam, dann habe ich diesen Dreischritt. Ich sehe die Situation, die mir unangenehm ist, ich beurteile, ich muss irgendwas tun, also ich werde ihn ansprechen oder werde ihm auf jeden Fall mitteilen, dass ich kein Opfer bin, indem ich ihm deutlich mache, halten Sie Abstand von mir. Denn der ist in der Diagnostik und schaut, ob ich Opfersignale sende. Mhm. Wenn ich keine Opfersignale sende, dann könnte der auf einen Gegner treffen. Das möchte der nicht. Der möchte jemanden treffen, auf den er schaffen kann. Aha. Und durch das Positionieren, durch das körpersprachliche Hochfahren und durch die Ansage kann das bedeuten, dass er schon Abstand hält. Aha. Bei einem Angriffsfall muss ich immer gucken, ob ich Öffentlichkeit herstellen kann, ob ich Leute dazu hole, die mir helfen können. Ich muss die ansprechen. Sie mit der blauen Hose, Sie mit dem grünen Pulli. Aber ansonsten, wenn ich Hilfe rufe, meldet sich keiner. Und dieses Sehen, Urteilen, Handeln ist prima, weil ich sehe eine Situation, ich beurteile die und erst danach beginne ich zu handeln. Und das in einem Ablauf, der auch trainierbar ist. Und in den meisten Fällen kann man dann auch so ein Gefahrenradar trainieren, was mir die Möglichkeit bietet, solche Situationen frühzeitig zu erkennen. Das heißt, wenn ich in gefährlichen Bereichen unterwegs bin oder beruflich mit Menschen zu tun habe, die verhaltensoffensiv sind, dann habe ich schon eine Einschätzung, dann weiß ich schon, okay, Abstand halten, ein bisschen hingucken, auf Körpersprache achten. Mhm. Dann habe ich viele Möglichkeiten, da präventiv unterwegs zu sein.
Vielen Dank für Ihre Tipps.
Sehr gerne.